Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich. Herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Heute geht's bei Andruck um Veränderungen. Alte Gewohnheiten und Herzensdinge loslassen, weil aktuelle Herausforderungen das einfordern. Cédric Herrou zum Beispiel wollte vor allem seine Ruhe, ein eher apolitischer Aussteiger in einem verlassenen Tal an der französisch-italienischen Grenze. Als 2016 viele Flüchtlinge dort strandeten, wollte Herrou ihre Not nicht hinnehmen und wurde zu einem von Frankreichs wohl bekanntesten Migrationsaktivisten. Sein Buch »Ändere deine Welt« stellen wir Ihnen gleich vor. Für die einen ist die drohende Klimakrise, für andere ganz konkret die steigenden Preise für Diesel und Benzin Anlass, darüber nachzudenken, die eigene Mobilität zu verändern. Gut, dass dazu gerade ein interessantes Buch erschienen ist. Mobilität für alle. Auf Knopfdruck heißt es und wurde von drei Autoren geschrieben, die darüber beruflich nachdenken. Wir sprechen mit einem von ihnen, dem Mobilitätsexperten Andreas Herrmann. Außerdem bei Andruck geht es um die Mutter der Erfindung, das neue Buch der schwedischen Bestsellerautorin Katrin Marçal, und es geht um das große Experiment des Politikwissenschaftlers Jascha Munk. Der Politikwissenschaftler und Publizist Jascha Munk wurde 1982 in München geboren und ist Professor für internationale Beziehungen an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Mittlerweile hat er auch einen amerikanischen Pass, schreibt unter anderem für die New York Times und macht den Podcast The Good Fight. In seinen Büchern Echt, du bist Jude von 2015 und Der Zerfall der Demokratie von 2018 setzte sich der jüdischstämmige Autor mit Antisemitismus, der Situation von Minderheiten und dem Erstarken des Populismus in westlichen Demokratien auseinander. In seinem neuen Buch »Das große Experiment« geht es darum, wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Ein Manifest, könnte man sagen. Und Ralf Gerstenberg hat es gelesen.
Es begann mit einem Interview, das Jascha Munk der Moderatorin Karen Mioska 2018 in den Tagesthemen gegeben hatte. Im Laufe des Gesprächs äußerte er die Vermutung, dass das Erstarken populistischer Bewegungen unter anderem mit einem historisch einzigartigen Experiment zusammenhing, der Umwandlung einer monoethnischen und monokulturellen Demokratie in eine multiethnische. Kurz darauf sah sich der Publizist und Politikwissenschaftler einem Shitstorm ausgesetzt. Die selbst zum Populismus neigende Online-Plattform Tichys Einblick behauptete, Munk würde gemeinsam mit Angela Merkel ein Experiment am deutschen Volk durchführen. Eine Neonazi-Seite in den USA titelte gar in Anspielung auf den menschenverachtenden Slogan von Auschwitz »Diversity macht frei«. In seinem neuen Buch »Das große Experiment« stellt Munk nun klar,
Angela Merkel und ich haben uns nicht zu einem großen Experiment am deutschen Volk verabredet. Niemand hat das getan. Der rasche Wandel der ethnischen und religiösen Zusammensetzung der Bevölkerung vieler Länder, von Deutschland bis Schweden, von Australien bis zu den USA, beruht nicht auf einer geheimen Verschwörung. Er ist eine im Wesentlichen unbeabsichtigte Folge von Entscheidungen, die Politiker aus verschiedenen ökonomischen, politischen und humanitären Gründen getroffen haben.
Jascha Munk geht es nicht darum, die Debatte noch einmal anzuheizen. Bei einem Experiment handelt es sich in seinem Verständnis um nichts anderes als einen Versuch, der trotz vieler Unvorhersehbarkeiten zum Erfolg führen kann. Ziel seines Buches sei es, Hindernisse ohne Scheuklappen in den Blick zu nehmen und eine optimistische Vision für eine diverse Gesellschaft zu entwerfen. Auch wenn Optimismus derzeit nicht besonders leicht falle, so Munk, blicke er doch zuversichtlicher in die Zukunft, als es derzeit Mode sei.
Der Weg zum Erfolg für das große Experiment ist steinig, aber ein Misserfolg wäre viel zu teuer, als dass wir uns mit weniger zufrieden geben oder auf halbem Wege Halt machen dürften.
Es ist also ein optimistisches Buch, das Jascha Munk schreiben will und muss, weil Scheitern einfach keine Option ist. Im ersten Teil widmet er sich den Mechanismen des Gruppendenkens. Warum und wie entwickeln Menschen Zugehörigkeiten? Wie entsteht Ausgrenzung? Dabei beruft er sich auf Experimente, die der polnisch-britische Sozialpsychologe Henry Tarschfell Anfang der 1970er Jahre zur sozialen Identität gemacht hat.
In einem Fall zeigte er Schuljungen Gemälde von Paul Klee und Wassily Kandinsky und fragte, welches ihnen besser gefiele. Zu seiner Verblüffung verbündete sich die Klee-Gruppe sofort gegen die Kandinsky-Gruppe und umgekehrt. In den folgenden Jahren haben zahlreiche andere Forscher Tarschfells Ergebnisse bestätigt. Sie konnten Menschen aufgrund so alberner Kriterien wie der Farbe ihres T-Shirts oder ihrer Meinung, ob ein Hotdog ein Sandwich sei, zur Bevorzugung der eigenen Gruppe veranlassen.
Die Neigung, Gruppen zu bilden und Außenseiter zu diskriminieren, schlummere in uns allen, resümiert Jascha Munk. Deshalb litten diverse Gesellschaften unter der Dominanz einer Gruppe, die meist die Mehrheit bildet, über andere in der Regel Minderheiten. Fragmentierungsprozesse führten darüber hinaus zur Aufspaltung der Gesellschaft in Parallelgesellschaften. Im zweiten Teil seines Buches entwirft Munk nun eine, wie er schreibt, ehrgeizige Vision, wie diverse Demokratien in Zukunft funktionieren könnten, und erläutert seine Vorstellung am Modell einer von verschiedenen ethnischen Gruppen genutzten Parkanlage.
Sollte jede Gruppe eine Ecke im Park zugewiesen bekommen, in der sie unter sich bleiben kann? Oder sollte jede Gruppe, damit es nicht zum Streit kommt, nur zu bestimmten Zeiten Zugang kriegen? Das wäre ein schrecklicher Fehler. Jeder sollte in dem gemeinsam genutzten Raum willkommen sein und sich auch willkommen fühlen. Nur dann werden die einzelnen Gruppen, die sich jetzt skeptisch beäugen, einander irgendwann als Mitbürger und sogar als Freunde betrachten.
In Teil 3 seines Buches erklärt Munk, warum er seine Vision einer diversen Demokratie für durchaus realistisch hält. Humanistische Prinzipien, der gemeinsame Wille zum friedlichen Miteinander, zur Verteidigung demokratischer Werte, seien trotz aller Rückschläge der letzten Jahre, trotz Populismus, Trumpismus und Rassismus, ungebrochen und stark. Der Schlüssel zum Erfolg des großen Experiments liege letztlich jedoch im wachsenden Wohlstand einer Gesellschaft.
Doch wirtschaftliches Wachstum alleine reicht nicht aus, wenn es nur einer kleinen Gruppe von gut ausgebildeten und besonders begabten Menschen nützt, die ohnehin schon optimistisch in die Zukunft blicken. Um dafür zu sorgen, dass ökonomisches Wachstum Menschen wirklich dazu bringt, ihren Landsleuten mit Großzügigkeit anstatt Neid zu begegnen, muss es so vielen Menschen wie möglich zugutekommen.
Das klingt angesichts der derzeitigen Weltlage tatsächlich nach einer ehrgeizigen Vision, ja, nach einer Utopie. Und brauchen wir nicht gerade in finsteren Zeiten Utopien wie diese? Dennoch, Jascha Munks Buch ist da, wo es zukunftsweisend sein will, leider sehr unkonkret, floskelhaft und plakativ. Es ist gut gemeint. Und das ist in diesem Fall zwar nicht das Gegenteil von gut, aber eben auch nicht gut genug, um wirklich zu überzeugen. Besser ist Munk in der Analyse der Probleme, die Diversität mit sich bringt. Und mit denen, da hat er recht, sollten wir uns ernsthaft und unvoreingenommen auseinandersetzen, um das große Experiment zum Erfolg zu führen.
Ralf Gerstenberg über das Buch von Jascha Munk, Das große Experiment, wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Es ist bei Drömer verlegt, 352 Seiten, 22 Euro. Haben Sie es gewusst? Ihr Rollkoffer, den Sie neben sich her in den Urlaub oder auf Geschäftsreise ziehen, die Idee dafür wurde schon 1972 patentiert, aber erst in den 80er Jahren wurde er zum Verkaufsschlager. Warum das so ist, erklärt die schwedische Journalistin Katrin Marsall in ihrem neuen Buch. Diese eigentlich so simple Idee, unter einen Koffer Rollen zu montieren, habe sich in der Breite nicht durchgesetzt, weil sie nicht dem damals herrschenden Bild des starken Mannes entsprochen habe, der schwere Koffer an Handgriffen und Schlaufen zum Zug oder durch die Flughäfen hiefte. In Marsalls Buch »Die Mutter der Erfindung – Wie in einer Welt für Männer gute Erfindungen ignoriert werden«, geht es aber nicht nur darum, dass Erfindungen wegen starrer Geschlechterstereotype erst spät auf den Markt kamen. Der Journalistin geht es auch um etwas anderes, nämlich dass diese fixen Vorstellungen davon, was männlich oder weiblich ist, Innovation ziemlich behindern kann. Anne-Kathrin Weber hat das Buch für Andruck gelesen und schließt erst einmal eine Wissenslücke.
Elektromobilität, das heißt Autos fahren ohne fossile Energie. Ein wichtiger Beitrag zur Energiewende, der allerdings erst in den vergangenen Jahren markt- und massenfähig geworden ist. Das sei vor allem das Verdienst von Tesla-Chef Elon Musk, schreibt die schwedische Journalistin Katrin Marsall. Denn der charismatische Unternehmer habe dem Elektroauto ein entscheidendes Charakteristikum verpasst, das es zum begehrten Fortbewegungsmittel habe avancieren lassen. Und zwar Männlichkeit. Die Sache sei nämlich die, schreibt Marsall in ihrem Buch »Die Mutter der Erfindung«. Elektroautos habe es schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegeben. Zu dieser Zeit sei ein Drittel aller Kraftfahrzeuge in Europa mit Batterie gefahren. Das damalige Elektroauto wurde der Autorin zufolge dann allerdings zunehmend als Frauenauto beworben und auf vermeintlich weibliche Bedürfnisse zugeschnitten. In einige Wägen seien beispielsweise Kristallglasvasen eingebaut worden. Damit hätten die E-Autos immer weniger dem gesellschaftlichen Männlichkeitsideal entsprochen, mit weitreichenden Folgen.
Benziner setzten sich als dominierende Technologie durch und bescherten uns Lärm, Gestank und Umweltschäden. Wie wäre die Technologiegeschichte verlaufen, wenn man das Elektroauto um die Jahrhundertwende nicht als weiblich abqualifiziert hätte?
Das Elektroauto ist ein Beispiel der Autorin für ihre These, wonach gesellschaftlich zementierte Geschlechterbilder wichtige Innovationen ausbremsten. Das gelte nicht nur für grundlegende Technologien wie die Elektromobilität, sondern auch für lebenspraktische Alltagshilfen wie den Rollkoffer. Erstaunlich sei dieser Befund allerdings nicht, konstatiert die Autorin. So erhielten beispielsweise von Frauen gegründete Unternehmen in den USA weniger als 3% der gesamten Risikokapitalinvestitionen.
Dass über 97% des Wagniskapitals an Männer vergeben wird, bedeutet auch, dass unsere Software, unsere Apps und Social-Media-Netzwerke, künstliche Intelligenz und Hardware von Männern sowohl erfunden als auch entwickelt und finanziert werden.
Dieses eklatante wirtschaftliche Ungleichgewicht sei aber kein Phänomen des digitalen Zeitalters, sondern Ausdruck jahrtausendealter patriarchaler Strukturen. So habe bereits die Wahl des Materials, das für eine bestimmte Technik verwendet wird, die Vorstellung geprägt, dass Frauen viel seltener als Männer an technologischen Prozessen beteiligt gewesen seien, schreibt Marsall.
Zu jedem Zeitpunkt der Geschichte wurden bestimmte Materialien eher der männlichen und andere eher der weiblichen Sphäre zugeschlagen. Entsprechend wurden manche als hochtechnologisch angesehen und andere nicht.
Weiche Materialien gelten demnach als weiblich, harte hingegen als männlich. Das hat, so schreibt die Autorin, auch Auswirkungen auf die Tätigkeiten, die mit unterschiedlichen Hilfsmitteln ausgeübt werden. Ein klassisches Beispiel sei die Geburtshilfe. Die Hebamme arbeite dabei vor allem mit ihren Händen und verfüge über ein oft über Generationen weitergegebenes und als weiblich angesehenes Körperwissen. Der männliche Arzt hingegen, der sich ein akademisches Wissen angeeignet habe, arbeite beispielsweise bei einem Kaiserschnitt mit Instrumenten wie dem Skalpell aus Stahl, ein Material, das mit Männlichkeit assoziiert werde.
Eine Hebamme ist in der Lage, mit der Hand in den Geburtskanal zu greifen und die Haltung eines Kindes zu verändern, dessen Schulter im Becken der Mutter feststeckt. Das ist alles andere als kinderleicht. Es braucht dazu jahrelange Übung. Doch es gehört nun mal zu unseren Vorannahmen, dass von Hand ausgeführte Arbeiten weniger Können erfordern als die mit Hilfe von Gerätschaften ausgeführten.
Spätestens an dieser Stelle wird klar, Marsall fächert ihre Studie über das Verhältnis von Geschlecht und Innovation immer weiter auf und berührt dabei interessante Grundsatzfragen, Zum Beispiel diejenige, was wir eigentlich unter Technologie verstehen und wie monetäre und gesellschaftliche Anerkennung damit verknüpft sind, wie wir diese Frage beantworten. Stellenweise spannt die Autorin den inhaltlichen Bogen allerdings so weit, dass der Bezug zum Thema nicht immer gleich ersichtlich ist. Etwas engere Leseführung wäre da wünschenswert gewesen. Dieser globale Blick der Autorin macht aber gleichzeitig den Reiz des Buches aus. Es ist viel mehr als nur eine unterhaltsam geschriebene Sammlung von Erfindungen, die rigiden Geschlechterrollen lange Zeit zum Opfer gefallen sind. Die Mutter der Erfindung ist auch ein energisches Manifest über die Verbindung von Natur und Technik, in dem die Autorin eine klassische ökofeministische Argumentation mit Technikaffinität verknüpft. Catherine Marsal plädiert entschieden dafür, dass Frauen viel stärker an Innovationsprozessen beteiligt werden. Das sei auch deshalb notwendig, weil vielfältige Ideen benötigt würden, um die Folgen der Klimakrise abzumildern. Hochentwickelte Technologie könnte, so lautet die recht oberflächlich gehaltene Vision der Autorin, zudem auch das Patriarchat überwinden helfen. Roboter, deren Stärken auf einer, Zitat, bestimmten Form von rationaler akademischer Männlichkeit beruhten, könnten künftig bestimmte Aufgaben übernehmen, die zuvor viel menschliche Arbeitskraft gebunden hätten. Dann schlüge endlich die Stunde weiblich konnotierter Fähigkeiten, verheißt Marsal.
Wenn Roboter in den Bereichen Fürsorge, emotionale Zuwendung und Beziehungen so sehr hinterherhinken, könnten wir Menschen uns auf diese Kompetenzen spezialisieren. Die Maschinen würden Jahrtausende einer patriarchalen Gesellschaftsordnung ungeschehen machen.
Schreibt die schwedische Journalistin Katrin Marsal in ihrem Buch »Die Mutter der Erfindung«, wie in einer Welt für Männer gute Ideen ignoriert werden. Es wurde von Gesine Schröder ins Deutsche übersetzt und ist bei Rowohlt erschienen. 304 Seiten, 20 Euro. Andruck, das Magazin für politische Literatur. Die Innenstädte sind verstopft, die Spritpreise enorm und der Klimawandel ist nicht mehr zu leugnen. Es ist offensichtlich, unsere Mobilität schafft Probleme. Dabei lautete das große Versprechen dahinter immer, dass Mobilität für alle verfügbar sei und zwar auf Knopfdruck. Und genau so heißt auch das Buch von Andreas Herrmann, Johann Jungwirth und Frank Huber. Die drei kommen aus der Wissenschaft und aus der Industrie. Und in ihrem Buch beleuchten sie viele Technikträume, die teils in der Zukunft liegen, teils aber auch schon Wirklichkeit geworden sind. Mein Kollege Christian Raphansel hat es gelesen und ihn hat besonders ein Traum beschäftigt, der sein Vorbild in der Natur hat und bei dem ein Ameisenvolk im Mittelpunkt steht. Weil Ameisen eben in Sachen Mobilität einiges besser machen als Menschen. Was genau? Das kann Andreas Herrmann, Leiter des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen und einer der drei Buchautoren, viel besser erklären.
Die kommunizieren über verschiedene Ameisen hinweg miteinander. Und wäre auch das, was vernetzte Fahrzeuge könnten. Also man wüsste schon, was 10 Fahrzeuge weiter vorne passiert, wenn dann Bremsmanöver eingeleitet wird. Und das hat natürlich gewaltige Auswirkungen auf den Durchsatz an Fahrzeugen, aber auch auf den Spritverbrauch bzw. den Verbrauch an Strom. Und da sind uns die Ameisen voraus. Da könnten wir einiges lernen und damit auch den Verkehr deutlich effizienter machen.
Das Ganze übertragen Sie also, Sie haben es jetzt gerade schon getan, auf neue Technologien für unsere Mobilität. Da gibt es dann autonome Autos, es gibt so Shuttle-Minibusse für so 10, 12 Menschen. Es gibt aber auch klassisch kleine Autos oder sogar so Ein-Personen-Pods. Das verspricht ja fast mehr Luxus, als wir heute haben.
Klar, die Welt ist differenziert, die Bedürfnisse sind unterschiedlich, also wird es auch immer unterschiedliche Vehicles geben. Und eines könnte sein, so ein Ein-Personen-Pod, in den steige ich ein, da ist vielleicht sogar das Frühstück schon bereitgestellt vom Stadtwerk, das dieses Fahrzeug betreibt. Da habe ich dann einen Bildschirm, ich brauche in dem Sinne kein Fenster mehr, um rauszugucken, kann da im Prinzip die Arbeit vorbereiten oder kann irgendwelche Filme anschauen. Also das kann man sich vorstellen als Wohnzimmer. Da gibt es inzwischen eine Reihe von Konzepten. Die Designer sind da sehr kreativ.
Also ehrlich gesagt, die Klimakrise und unsere Stauprobleme lösen durch mehr Luxus statt durch Verzicht. Mir kommt das ein bisschen zu gut vor.
Nein, es wird ja alles geben. Der Standard wird sein, und das erleben wir ja schon, dass wir vielleicht 10, 15 Personen-Shuttles haben. Wir haben in der Schweiz hier in einigen Städten solche autonomen Busse, die im Prinzip den Verkehr in der Innenstadt mitgestalten. Und das wird der Standard sein. Aber es kann durchaus Situationen geben, wo man auf Privatsphäre setzt, wo man für sich alleine sein will. Und da könnten dann solche Ein-Personen-Shuttles durchaus ihren Markt finden.
Der Clou an Ihrem Buch ist jetzt aber, dass Sie davon ausgehen, dass wir, selbst wenn wir das Geld dafür hätten, so ein Ein-Personen-Shuttle nicht etwa selber besitzen, sondern Genau. Wir leihen uns die Mobilität.
Wir müssen wegkommen vom Besitz. Das ist ineffizient. Wir wissen, dass die Fahrzeuge heute eine Stunde von 24 Stunden eingesetzt werden. Es sind im Schnitt 1,3 Personen im Fahrzeug, meistens nur eine Person. Das heißt, vier Plätze im Fahrzeug sind im Prinzip unbesetzt. Und wir könnten die ganzen Mobilitätsbedürfnisse mit der Hälfte der Fahrzeuge locker bewältigen. Und der Nebeneffekt ist, dass wir enorm viel Parkfläche brauchen. Wir haben ja etwa ein Drittel der Stadtfläche, die benötigt wird, um die Infrastruktur abzubilden. Und wenn wir hier dazu übergehen, dass wir die Fahrzeuge nicht mehr besitzen, sondern dass diese permanent im Einsatz sind, wir sie per Smartphone ordern, könnten wir deutlich Verkehr reduzieren und damit die Effizienz der Fahrzeuge besser auslasten.
Das Smartphone haben Sie jetzt genannt. Ihr Buchtitel lautet ja auch Mobilität für alle auf Knopfdruck. Und diese Vernetzung in der App ist ja auch ein weiterer ganz zentraler Gedanke. Denn wenn wir jetzt einfach nur diese Vielfalt an verschiedenen Möglichkeiten nehmen, uns fortzubewegen, dann klingt das ja erstmal nach einem absoluten Horror, dass ich genau wissen muss, welchen Teil der Strecke laufe ich vielleicht, wo nehme ich einen Leihroller, wo springe ich in ein autonomes Shuttle, wo fährt welcher Bus, welche U-Bahn, welchen Fahrdienst gibt es überhaupt, und wenn ich dann Carsharing mache, darf ich dann am Zielort das Auto überhaupt abstellen. Sie haben ein Beispiel aus der Stadt Helsinki, wo das wirklich schon alles vernetzt funktioniert.
Genau, dort geben Sie einfach nur noch den Zielort ein und dann wird Ihnen gesagt, es ist am besten, wenn Sie vielleicht ein Fahrrad erstmal nehmen, um zu einer U-Bahn-Station zu kommen. Dort können Sie das abgeben, weil es gehört Ihnen ja nicht mehr. Dann steigen Sie auf die U-Bahn um und irgendwann vielleicht sogar noch auf einen Fahrservice. Und dazu haben wir noch die Möglichkeit, die CO2-Emissionen auszuweisen von der jeweiligen Transportoption. Und damit haben Sie natürlich die Möglichkeit, auch gleich noch was Gutes zu tun und zu sagen, hey, ich wähle jetzt diese Transportoptionen, die möglichst CO2-sparend sind. Auch das wäre sozusagen noch ein Side-Effekt, der dadurch entstehen kann.
Ihr Buch ist prallvoll mit solchen Projekten und Ideen und teilweise auch schon wirklich in der Anwendung befindlichen Konzepten aus der ganzen Welt. Der große Vorteil ist nämlich, Sie und Ihre beiden Co-Autoren kommen aus der Forschung und aus der Industrie. Das macht es sehr interessant. Eins stößt mir daran aber auch so ein bisschen auf. Ich habe den Eindruck, es fehlt so ein bisschen an Transparenz. Ich muss zum Beispiel schon die Kurzbio im Klappentext lesen, um zu erfahren, dass einer Ihrer Co-Autoren zufällig der Vizepräsident eines Unternehmens ist, das dann im Buch immer wieder als positives Beispiel auftaucht. Oder in Ihrer eigenen Kurzbio steht dann im Klappentext, dass Sie neben Ihrer universitären Tätigkeit, Zitat, zahlreiche Kooperationsprojekte mit Unternehmen durchführen. Welche das sind oder an welchen der vielen gelobten Startups und Apps Sie und Ihre Autoren vielleicht was mitverdient, das erfahre ich nicht. Warum lassen Sie uns da so im Unklaren?
Das liegt ganz einfach daran, dass ich an keiner dieser Firmen beteiligt bin und wir an der Universität St. Gallen sogar eine Homepage haben, wo alle Aktivitäten, die wir außerhalb der Universität durchführen, transparent dargestellt sind. Also ich habe überhaupt nichts zu verbergen an diesem Punkt. Und mein Co-Autor, das ist der Johann Jungwirth, der arbeitet bei Mobileye und das ist ja kenntlich gemacht. Mobileye ist halt deswegen auch interessant, weil diese Firma jetzt anfängt, autonome Taxis in die Straßen zu bringen. Da gibt es jetzt Projekte in den USA, in Deutschland, in Asien, wo man Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres dann solche autonomen Fahrzeuge wirklich ins reale Leben überführt.
Ich bin da halt deswegen auch so ein bisschen skeptisch, weil ich mich gefragt habe, ob Ihre Begeisterung für die neuen Technologien und diese neuen Plattformen auch damit zusammenhängt, dass Sie damit ja auch Ihr Geld verdienen. Also ein konkretes Beispiel, was mich da ein bisschen skeptisch macht. Ich lebe in Berlin, ich habe seit Jahrzehnten kein Auto, aber seitdem da überall diese Leihautos rumstehen, stehen, die ich einfach per App buchen kann, fahre ich trotzdem manchmal Auto. Sprich, mehr Verkehr statt weniger. Also Carsharing statt U-Bahn, Elektroroller statt kurzem Fußweg etc. etc. Verlocken diese ganzen neuen Angebote nicht vielleicht doch eher dazu, in Wirklichkeit mehr Verkehr zu produzieren?
Es gab dieses Phänomen, das vor allem durch diese Uber-Dienste entstanden ist, dass wirklich mehr Verkehr generiert wurde, weil diese Fahrer einfach stundenlang im Kreis fuhren und im Prinzip auf Gäste gewartet haben. Das kann man nicht abstreiten. Das steht sogar drin, das haben wir auch als Beispiel dargestellt. Aber insgesamt haben wir nur eine Chance, mit diesem Mobilitätsproblem, vor dem wir stehen, fertig zu werden, wenn wir multimodal denken. Wenn wir sozusagen jedes Verkehrsmittel dort einsetzen, wo es seinen Platz hat. Und dass im Moment vieles noch nicht so richtig in sich greift, dass viele Projekte entstehen, immer wieder mal was anderes ausprobiert wird, das ist völlig klar, weil wir stehen ja vor einer Jahrhundertrevolution. Wir sind ja daran, ein existierendes Transportsystem etabliert über viele Jahrzehnte im Prinzip völlig neu zu denken.
Das steht auch in Ihrem Buch tatsächlich genauso drin, dass die Frage, ob dieses Ganze zu mehr oder zu weniger Verkehr führt, daran hängt, ob sich auch das Verkehrsverhalten der Menschen wandelt. Sprich, wirklich darauf zu verzichten, ein eigenes Auto zu haben etc. Wie wollen Sie das uns schmackhaft machen?
Also es braucht Anreize, positive Anreize. Ich hatte ein Beispiel genannt, dass man zum Beispiel so CO2-Emissionen ausweist für verschiedene Verkehrsträger und damit versucht, Menschen zum Guten zu bewegen. Es ist aber auch so, dass es schon auch regularische Eingriffe braucht. Wir erleben das ja in vielen Städten. Zum Beispiel haben wir in London die City-Maut, wir haben in Kopenhagen den Rückbau von Parkplätzen in den Innenstädten, eine Ausweitung der Fahrwege für Fahrräder und Scooter. Also es ist so eine Mischung aus beiden, weil unser Mobilitätsverhalten ist natürlich tief gelernt über viele Jahrzehnte hinweg. Es war auch nie die Notwendigkeit da, es substanziell zu verändern. Aber ich glaube, vor dem Hintergrund der herausragenden Probleme, Emissionen, Platzverbrauch, Staus, auch noch Unfälle und Verletzte in vielen Ländern dieser Welt, ist die Herausforderung da, diesen Wandel jetzt anzugehen.
Das sagt der Mobilitätsexperte Andreas Herrmann. Er hat zusammen mit Johann Jungwirth und Frank Huber das Buch geschrieben »Mobilität für alle« auf Knopfdruck. Es ist bei Campus verlegt, 296 Seiten gibt's für 32 Euro. Das Gespräch führte mein Kollege Christian Raphansel. Seit Jahren jagt in Berlin eine Bildungsreform die nächste. Die Ausgaben für Bildung sind in Berlin im Bundesvergleich am höchsten. Aber die Leistungen der Schülerinnen und Schüler dümpeln auf dem vorletzten Platz. Dazu kommen marode Gebäude und Lehrermangel und eine verschleppte Digitalisierung. Lorenz Marold, Chefredakteur beim Berliner Tagesspiegel, und seine Kollegin Susanne Fied-Entus, Redakteurin für Bildungspolitik, analysieren in ihrem neuen Buch Klassenkampf. Wieso die Situation an Berlins Schulen so ist, wie sie ist, zeigen Lösungsansätze und erörtern, was der Rest der Republik daraus lernen kann. Christina Jansen ist unsere Rezensentin und beginnt ganz von vorn.
Alles, was hier steht, ist wirklich passiert. Warum die Autoren es für nötig befunden haben, dies ihrem Buch voranzustellen, wird schnell deutlich. Da kracht einem Schulleiter beim Gang über den Pausenhof slapstickartig ein maroder Fensterrahmen auf den Kopf. Ein anderer wird entlassen, weil er fast alles richtig macht. Und auf der Website der Berliner Bildungsbehörde wird mit der Beispielrechnung für eine Durchschnittsnote die Summe von 3 plus 3 mit 5 angegeben.
Erst als jemand das schriftlich in Frage stellte, wurde noch einmal nachgerechnet und dann geändert. Auf der Serviceseite der Bildungsverwaltung zu den Corona-Testzentren für Schulen sind 3 von 12 Straßennamen falsch geschrieben. Und die Senatspublikation Grundwortschatz Deutsch ging unkorrigiert mit dem Hinweis erste und zweite Jahrgangssufe in Druck, was sich nicht einmal mit der Berliner Begeisterung für das Pädagogikkonzept Schreiben nach Gehör erklären ließ. Wegen des großen Erfolgs erschien der Grundwortschatz Deutsch dann in einer anderen Version auch für die etwas Älteren. Und selbstverständlich lautete der Hinweis auf dem Titelumschlag hier: dritte und vierte Jahrgangssufe.
Das wäre richtig lustig, wenn es nicht so bitter wäre. Die Bestandsaufnahme, die den größten Teil des Buches ausmacht, ist die reinste Satire. Der Zustand vieler Schulgebäude vermodert. Die Effizienz der zuständigen Behörden katastrophal. Die Leistungen der Berliner Schülerinnen und Schüler am unteren Ende des bundesweiten Spektrums.
Ende 2018 waren neue, für Berlin alarmierende Befunde bekannt geworden. Die Ergebnisse der Drittklässler-Vergleichsarbeiten zeigten, dass rund 30% der Kinder beim Lesen und in der Mathematik noch nicht einmal die Mindestanforderungen erreichten.
Im Grunde sind diese Befunde bekannt. Nicht umsonst ist die Berliner Schulpolitik immer wieder in den Schlagzeilen. Woran aber kann das liegen in einem Bundesland, das seit Jahren Reform auf Reform türmt, wie die Autoren beinahe wohlwollend feststellen? Und in dem Bildung inzwischen zumindest materiell einen hohen Stellenwert genießt.
Das Statistische Bundesamt verkündete im Jahr 2020, dass sich Berlins finanzielle Bildungsaufwendungen zwischen 2010 und 2019 verdoppelt haben. In der Folge landete Berlin mit seinen Ausgaben von 12.100 Euro je Schülerin und Schüler 2020 ganz oben im Ranking der 16 Bundesländer. Zum Vergleich, 11.700 Euro waren es in Hamburg, 8.900 im deutschen Durchschnitt.
Als eines der Kernprobleme identifizieren Marold und Fied Entus die Ideologisierung der Schulpolitik. Ein geradezu absurdes Exempel ist die Berliner Bergius-Schule. Lange Zeit ein hoffnungsloser Fall, bis ein neuer Direktor die Brennpunktschule in eine Musteranstalt verwandelte.
Das vermerkten in ihrem Bericht zunächst auch die Schulinspektoren, die im Auftrag der Bildungsverwaltung vorbeischauten. Das Klima zu 100% freundlich. Die Arbeitsatmosphäre konzentriert und störungsfrei. Niemand wird ausgegrenzt. Die Lernatmosphäre angstfrei. Auch Pünktlichkeit und Wissensvermittlung wurden positiv hervorgehoben. Das Beste kam zum Schluss. Tatsächlich schaffen hier überdurchschnittlich viele Schüler einen Abschluss.
Das Rezept: Strenge und Autorität. Handys und Mützen wurden verboten. Wer zu spät kam, durfte den Schulhof fegen.
Aber weil das richtige Ergebnis aus Sicht der von der Schulverwaltung entsandten Inspekteure mit den falschen Mitteln zustande kam, lautete ihre Bilanz: Schule mit erheblichem Entwicklungsbedarf. Im Klartext: eine Vollkatastrophe.
Neben solchen ideologischen Irrungen bemängeln die Autoren den wenig zielgerichteten Einsatz der Mittel. Sie beklagen schlingpflanzenartige Verwaltungsstrukturen, ein destruktives Machtgerangel zwischen Senat und Bezirken, das zu lange Festhalten an Fehlentscheidungen, wie etwa dem Verbeamtungsstopp, der zu einer massenhaften Abwanderung qualifizierter Lehrkräfte führte. Ihr Appell?
Was in Berlin passiert ist, das passiert im Kleinen und in Teilen auch anderswo in der Republik. Nur bündelt sich eben in Berlin all das, was auch anderswo schiefläuft. Das Berliner Bildungsdesaster ist deshalb Warnung und Lehrstück zugleich.
Im dritten Teil ihres Buches fassen Marold und Fied Entus deshalb kompakt in 10 Stichpunkten zusammen, wie es besser gehen könnte. Mit einem Staatsvertrag zur Deckung des Lehrkräftebedarfs etwa und einer schlankeren Verwaltung gerade im Bereich Schulbau. Die Digitalisierung der Schulen gehöre in die Hände von Profis. Statt Gelder mit der Gießkanne zu verteilen, sollten Brennpunktschulen intensiv gefördert werden.
Auf der Schülerebene kommt es darauf an, gezielt den Schulen mehr Personal zu geben, die viele benachteiligte Schülerinnen und Schüler betreuen. Etliche Länder machen das schon vor: Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Hessen, Berlin und Bremen. Allerdings mit sehr unterschiedlicher Präzision. Lediglich Hamburg wendet schon seit mehr als 15 Jahren einen filigranen Sozialindex an.
Aus der Beschäftigung mit dem Falschen erwächst das Wissen um das Richtige. So die Hoffnung der Autoren. Ihr Buch ist ein bitterböser und brillanter, kritischer und konstruktiver Beitrag zur Debatte.
Meint Christina Jansen über das Buch der beiden Tagesspiegel-Journalisten Lorenz Marold und Susanne Fied Entus. Klassenkampf, was die Bildungspolitik aus Berlins Schuldesaster lernen kann. Es ist bei Suhrkamp verlegt, hat 266 Seiten und Sie bekommen es für 18 Euro. Eigentlich war Cédric Héroux mal Automechaniker in Nizza. Dann stieg er mit 23 aus, zog in ein abgelegenes Tal im Grenzgebiet zu Italien, züchtete Hühner und kultivierte jahrhundertealte Olivenbäume. 2016 aber war es mit dem zurückgezogenen Leben vorbei. Tausende Menschen flüchteten über die Grenze aus Italien, um in Frankreich Asyl zu beantragen. Und viele strandeten in seinem Tal. Was dann passierte, macht Cédric Héroux zu einem der wohl bekanntesten Migrationsaktivisten in Frankreich. Und in seinem Buch »Ändere deine Welt, wie ein Bauer zum Fluchthelfer wurde«, erzählt er die ganze Geschichte. Burkhard Birke.
Das Szenario ist malerisch schön und hinterhältig zugleich. Das französische Roya-Tal ist nur über Ventimiglia in Italien oder über unwegsame Berge über das französische Sospel erreichbar. Für Flüchtlinge wird dieses Gebirgstal zwischen Italien und Frankreich zur Falle. Und genau hier wird der Aussteiger Cédric Héroux, beflügelt durch seine Aversion gegen alles, was eine Uniform trägt, eher unfreiwillig zum Fluchthelfer. Im Jahr 2016 liest er eine afrikanische Flüchtlingsfamilie am Straßenrand auf, lädt sie in sein Auto und nimmt sie mit zu sich auf sein Grundstück. Im Jahr davor hatte die französische Regierung die Grenzen dicht gemacht.
Man begegnete vielen Eritreern und Sudanesen, die auf der Flucht vor Krieg und Diktatur waren. Sie kamen nicht mehr weiter. Da haben wir reagiert, unsere Türen geöffnet und diese Menschen bei uns aufgenommen.
Mittlerweile Anfang 40 hatte Héroux sich schon in fast allem versucht. Automechaniker, Seefahrer, Gelegenheitsarbeiter. Am Ende erwarb er ein heruntergekommenes Berggrundstück im Roya-Tal, wurde Olivenbauer und, wie gerade von ihm gehört, zum Helfer für Flüchtlinge. Jetzt hat er ein Buch darüber geschrieben.
Dieses Buch ist eine Chronik dieses Kampfes, voller Dramatik und Komik, Zärtlichkeit und Wut. Das Roya-Tal wurde nicht zufällig zum Zufluchtsort. Es gehört zu jener Geografie der Revolte, die es im Hinterland von Nizza schon immer gegeben hat.
Das schreibt kein Geringerer als der Literaturnobelpreisträger Jean-Marie Gustave Le Clézio in seinem Vorwort. Héroux hat der Revolte neuen Atem eingehaucht. Aufgewachsen ist er im Vorort Ariane von Nizza. Seine Freunde waren damals Araber und Afrikaner. Der eher schmächtige Mann mit Bart und runden Brillengläsern gibt sich völlig unprätentiös, sowohl im Radiointerview wie auf den 263 Seiten seines mit viel Humor und Seitenhieben gegen die Staatsanwaltschaft und immigrationsfeindlichen Politiker geschriebenen Selbstporträts. Dabei könnte sich Héroux damit brüsten, die französische Verfassung geändert zu haben, zumindest indirekt durch seinen kontinuierlichen Kampf mit der Justiz.
Elfmal war ich in Polizeigewahrsam, fünfmal wurden mein Haus und Grundstück durchsucht, 4 Jahre lang lief ein Ermittlungsverfahren gegen mich, 2 Jahre lang bewachten Gendarmen mein Grundstück. Der französische Staat hat meine Aktion mit aller Härte verfolgt. Am Ende gelang es uns aber, dass das Prinzip der Brüderlichkeit anerkannt wurde.
Am Ende eines jahrelangen Prozesses, so beschreibt es Cédric Héroux, haben zunächst der Conseil d'État als oberstes Gericht 2018 und später die Verwaltungsgerichte vor gut einem Jahr entschieden, unentgeltliche Hilfe für Flüchtlinge ist keine Straftat. Neben Freiheit und Gleichheit hat damit auch das Prinzip der Brüderlichkeit Eingang in die französischen Gesetze gefunden. Auch die Abschiebung von minderjährigen Flüchtlingen, wie sie jahrelang praktiziert wurde, wurde letztendlich von den Gerichten verboten. Jeden Sieg gegen den für die Grenzregion zuständigen Präfekten kommentiert Héroux nicht ohne eine gewisse Schadenfreude. Mehr als 2500 Personen hat Héroux geholfen, erzählt er im Interview. Er hat sie aus Italien nach Frankreich gebracht, zeitweise bei sich auf dem Grundstück in der Gebirgslandschaft zwischen Frankreich und Italien zelten lassen. Das Letzte, was Hérault will, ist mit solchen Zahlen prahlen. Er ist eher zurückhaltend, beschreibt auch, dass er die Medien eigentlich hatte meiden wollen, sie letztendlich aber für seinen Kampf gegen die Justiz und Politik brauchte. Nur deshalb, so schreibt er in einem der 55 kurzen Kapitel des Buches, hat er auch zugestimmt, einen Dokumentarfilm drehen zu lassen. Suffisant stellt er die Situation dar, als die Versuche der Behörden scheiterten, den Film mit dem Titel Libre vom Festival in Cannes zu verbannen und ihm und seinen Mitstreitern den Zugang zu verwehren.
Wir haben uns 2 Tage als Pinguine verkleidet, trugen also Smoking und sind die Stufen des Festivalpalastes hochgelaufen. Das hat dem Präfekten nicht besonders gefallen.
Der Film, das ist unstrittig, macht Hérault auch weit über die Landesgrenzen bekannt. Er nährt Sympathien, aber auch Antipathien. Was Cédric Hérault am meisten stört, und das zieht sich wie ein roter Faden durch sein Buch, ist der Rassismus in Frankreichs Einwanderungspolitik.
Die Ukraine-Krise zeigt das doch. Natürlich freuen wir uns sehr, dass Frankreich Flüchtlinge aus der Ukraine aufnimmt und Kriegsopfern hilft. Das macht uns sehr glücklich. Dieser Politikwechsel beweist allerdings auch, dass nicht der Zustrom von Menschen aus dem Ausland das Problem ist, sondern der Zustrom von Schwarzen und Arabern wird als störend empfunden.
In der Tat, wenn selbst die rechtsextreme Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen Bereitschaft zeigt, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. Im Royatal ist es jedenfalls etwas ruhiger geworden. Als Hérault seine Biografie verfasste, war von Ukraine-Krise noch keine Rede. An der Grundproblematik freilich ändert das nichts. Nicht alle Personengruppen sind in Frankreich willkommen. Hérault kämpft weiter, setzt Akzente. Mit Emmaüs Roya hat er eine Landwirtschaftskooperative in Anlehnung an das karitative Werk des legendären Abbé Pierre auf seinem Grundstück gegründet. Menschen mit und ohne Papiere sind willkommen, arbeiten gemeinsam nachhaltig und ökologisch. Ändere deine Welt, hat Hérault sein Buch genannt. Er hat seine Welt geändert. Hérault schreibt darüber ohne den erhobenen Zeigefinger, völlig unprätentiös, wie er auch mir bei den Interviews begegnet ist. Beim Titel habe er sich an seine Mutter erinnert, sagt er.
Als Jugendlicher war ich wütend auf die Welt. Meine Mutter sagte damals, bevor du die Welt veränderst, ändere erst mal deine Welt.
Cédric Hérault scheint das gelungen. Mit seinem Buch appelliert er an unser Gewissen und vor allem daran, den auch bei Helfern präsenten Rassismus abzulegen.
Der Rassismus ist eine Phobie, eine Krankheit. Man braucht keine Angst davor zu haben. Man kann sie mit ein wenig Anstrengung kurieren. Wenn man auf den anderen zugeht, dann lässt sich der Rassismus recht leicht heilen.
Ob dann eines Tages dunkelhäutige Menschen auf der Flucht genauso willkommen sind wie die kriegsgeplagten Ukrainer?
Fragt sich Burkhard Birke. Er hat das Buch von Cédric Hérault gelesen. Ändere deine Welt, wie ein Bauer zum Fluchthelfer wurde, lautete der Titel, der aus dem Französischen von Barbara Heber-Scherer und Andrea Stefani übersetzt wurde. Das Buch ist im Rotpunkt Verlag erschienen. 264 Seiten gibt's für 24 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Wenn Sie jetzt gerade Lust haben, ein neues Buch zu beginnen, der Buchladen Ihres Vertrauens aber gerade die Türen schließt, schauen Sie doch mal auf deutschlandfunk.de oder in unsere kostenlose Audiothek-App. Da gibt es viele gute Buchvorschläge und auch die aktuelle Sendung zum Nachhören. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.